Als ich wettsagte von diesem Wort kommt, wir gehen hinauf nach Jerusalem auf den Berg Gottes, war mir sofort ein anderes eingefallen, und zwar auch aus dem Alten Testament, Jesaja 2. Und war jetzt erstaunt, also Micha las, aber Jesaja 2, die Verse 2 und 3, da stehen in der Gemeinde auf der Bahnhofstraße in Zwickau in Hebräisch vorne oben an der Decke. Das war ja damals die Synagoge von Zwickau. Und dort steht in Hebräisch dieses Wort: Es wird zur letzten Zeit der Berg, da das Haus des Herrn ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden hinzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Mehrfach im Alten Testament, hier gibt es auch noch andere Stellen, wo dieses Wort angekündigt wird, dass viele Menschen dorthin streben würden, dass die hinaufgehen. Und das ist natürlich das Praktische. Aber es gibt auch im Geistlichen, dass wir hinaufgehen nach Jerusalem, und zwar mit unseren Gedanken. Und das soll auch heute die Predigt uns ein bisschen mitnehmen. Das lese ich aus Markus 8, die Verse 31 bis 38. Und Jesus fing an, die Jünger zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und dann nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber an meiner und meiner Worte schämt, unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Unterwegs mit Jesus, der sein Leben opferte, der unser Leben fordert und der uns das Leben schenkt. Hier heißt es, Jesus fing an, seine Jünger zu lehren. Ja, jetzt wird es ernst, was seine Schüler zu hören bekommen. Denn zum ersten Mal sagt hier Jesus so richtig gerade heraus, dass er viel leiden muss und dass er von den Hohen und Gelehrten auch verworfen wird. Das bedeutet doch, dass ihr Meister als ein Gotteslästerer und Aufrührer ein schändliches Ende finden wird. Petrus scheint es wohl klar erfasst zu haben, was das bedeutet und was Jesus auch hier meinte, denn er nahm ihn beiseite. Er nahm Jesus beiseite und sagte: Das kann doch wohl nicht sein. Er wollte ihn von diesem Weg abbringen. Hier heißt es: Gott bewahre dich davor, dies darf dir nicht geschehen. Da spricht eine tiefe Liebe zu seinem Meister Jesus aus dem Herzen des Schülers. Ja, wie kann einer, der eigentlich neues Leben in die Welt bringt, der ein bisschen Schwung in die ganze Sache hineinbringt, wie kann der nun sterben müssen? Fragen uns das ja auch oft, wenn einer eine besondere Sache gemacht hat und dann auf einmal schnell weg ist von der Bühne. Wie kann so einer verworfen werden von den anderen? Oder noch stärker ausgedrückt, wie kann gerade so einer in Schimpf und Schande enden? Das begriff Petrus nicht. Das kann nicht sein. Und an Jesu Reaktion zu ihm merken wir, wie auch Jesus an dieser Stelle sehr anfällig war. Er hatte noch damit zu kämpfen, auch mit diesem Weg hinauf nach Jerusalem. Und er hat es jetzt einmal seinen Jüngern gesagt, damit sie es auch wissen, was da alles geschieht. Aber hinter den guten Worten von Petrus verbeugt sich der alte Feind, eben Satan. Gerade der Gegner von Jesus, der in all den Menschen um ihn herum dann auch immer so wirkte, dass das, was er tat, wieder zerstört wird. Das, was er vorhatte, durchkreuzt wird. Petrus dachte eben ganz einfach, was menschlich ist. So wie wir auch immer denken. Und das passte gut zusammen auch mit dem, was Satan will. Er will tatsächlich unser Natürliches, unser Menschliches, dass das herauskommt, dass wir uns aufregen, dass wir uns immer wieder ärgern über alles, was auch geschieht. Und gerade auch das, was Gott in unserem Leben uns neu zeigen möchte. Da will er dagegen sich stellen und alles durchkreuzen. Aber Gott will, dass unsere Gedanken und Pläne durchkreuzt werden. Gott will das, dass wir umgewendet werden und anders denken lernen. Wir denken uns ja auch immer noch so einen menschlichen Gott. Einen, dem wir sagen, wo es lang geht. Wenn wir uns selbst beobachten und unsere Mitmenschen, dann können wir das immer wieder feststellen. Wir möchten Gott immer gerne sagen, wie es lang geht. Was ich haben möchte, wo ich hin will, was er zu tun hat. Vielleicht klingt es auch oft so in unseren Gebeten, dass wir ihm sagen, das musst du doch tun. Dass wir anders bitten sollen, ihm wirklich die Freiheit geben, wie er handeln soll, das müssen wir erst begreifen. Der wahre, lebendige Gott ist ganz anders. Und ich denke auch so, dass wir begreifen, was der wahre und wirkliche Gott ist, dass der überhaupt nie in unser Schema hineinpasst. Was wir uns auch für ein Schema machen, er passt nie hinein. Gott ist immer anders, als wir denken. Da gab es auch mal ein Lied der alten Jugendzeit. Aber das lernt man auch so schwer, nicht das Lied, aber sondern diese Gedanken, dass Gott eben anders ist. Darum müssen wir zugeben, dass vielleicht das, was Petrus hier aussprach, auch oft in unseren Gedanken ist. Das kann doch nicht sein oder das darf doch nicht sein. Und wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann darf doch Gott das nicht zulassen. Ja, wir wollen auch alle die heile Welt. Wir wollen ein friedliches Leben, wir wollen den heiligen Gott als den, der alles tut, der uns begegnet wie ein Vater und tatsächlich alles gibt, was wir brauchen. Oder anders ausgedrückt, alles gibt, was wir uns wünschen. Das soll uns nicht ausgeredet werden. Und Gott möchte auch keine Pessimisten, dass wir nur immer negativ denken, sondern auch einmal Wünsche und Pläne haben. Nur das, was wir wollen, was uns gelingen soll oder was in unserem Leben als Positives immer wieder rüberkommen soll, das kostet etwas. Und das ist ein Wort vom Kreuz, was hier gesprochen wird. Dieses Wort vom Kreuz will uns nicht niedermachen. Es hat aber einer einen hohen Preis dafür bezahlt. Jesus zahlte mit seinem Leben. Und dieses gewaltige Ende von Jesus war eigentlich der letzte schwere Zusammenstoß mit Gott und der Menschheit. Da hat es so richtig gekracht. Da konnte Gott nicht mehr mit den Menschen. Es musste eine Lösung gefunden werden. Es war dieser Zusammenstoß mit dem Gegner, der alles in unserem Leben kaputt machen wollte. Da brauchte Gott einen, der das wieder in Ordnung bringt, der eine Brücke da bildet. Und in all dem, was Jesus getan und gepredigt hatte, wollte er eigentlich nur das Recht aufrichten. Gottes Recht wiederherstellen, Gottes Anspruch in dieser Welt wieder ganz neu geltend machen. Und dadurch kam er eben immer mehr in den Konflikt mit seinen Frommen, die auch um ihn herum lebten. Auf welche Weise gerade mit denen, die Gottes Recht ausgelegt haben, die Gesetzeslehrer, waren die Ältesten, die Hohepriester und Schriftgelehrten. Da war so vieles im Widerspruch, da war viel frommer Aufwand bei allem Getue. Aber Gott und der Mitmensch blieb dabei draußen. War stets die konkrete Erfüllung der Vorschriften in jeder Form, aber in der Wurzel drin saß immer noch das Böse. Und das hatte Jesus aufgedeckt. Das hatte Jesus so richtig sichtbar gemacht, wie ihr lebt, das ist nicht richtig. Und so wurde er zum Ketzer. Er wurde einer, wie Simeon, der alte Simeon, damals im Tempel geweissagt hat, als er Jesus auf den Armen hielt, und da sagte er, er wird zum Zeichen, dem widersprochen wird, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Genau das hat Jesus getan, und genau darum ging es ja auch Gott mit seinem Sohn Jesus Christus, dass die Menschen aufgedeckt werden und geheilt werden von Herzen. Von Herzen heraus, also von innen heraus, nicht von außen, dass man dies und jenes mit ihnen tut, sondern dass die Menschen verstehen aus ihrem Herzen, was recht und richtig ist. Und für dieses, man kann schon sagen, so ein radikales Neuwerden, ein Umkrempeln von uns Menschen, für das musste Jesus, der Menschensohn, leiden und verworfen werden. Wir können es nicht begreifen, wir können es auch nicht verstehen und fragen uns immer wieder nach, warum musste das so sein? Aber nur dadurch konnte dieser Konflikt zwischen Gott und uns ausgetragen werden. Indem sich Jesus opferte. Indem Jesus sein Leben hingab. Und da fand dieses Gericht statt. Das Urteil, was uns gegolten hat, fiel auf Jesus. Und Gott akzeptierte das. Dass sein Sohn starb für uns. Er akzeptierte das. Sehen wir da nicht Jesus ganz auf unserer Seite? Dass er tatsächlich zu uns steht? Ein Menschensohn, das heißt ein Mensch dem Menschen gleich? Den Leidenden ein Leidender? Den Verlorenen auch ein Verlorener? Und all den Gottverlassenen in dieser Welt selbst ein Gottverlassener. Und das muss man noch viel mehr betonen. Denn wenn wir sagen, wir sind von Gott verlassen, dann ist das nur in unseren Gedanken und in unseren Gefühlen. Aber Gott ist da. Aber bei Jesus war es tatsächlich so. Und er hat es ausgerufen am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war Gott weg in diesem Moment. Da war der Mächtige, der Satan, größer und stärker und brachte ihn in den Tod. Hier ist er Menschensohn, Gottes Sohn, uns Menschen gleich geworden und konnte damit alles beseitigen, was zwischen uns und Gott stand. Gott ist eben nicht so, wie wir oft denken und auch wie es bei Friedrich Hölderlin in seinem Schicksalslied heißt, da droben im Licht, auf weichen Boden. Nein, da ist Gott nicht. Sondern genau da, wo wir sind. Da, wo es dann am Ende dieses Liedes bei Hölderlin steht, es fallen die leidenden Menschen ins Ungewisse hinab. Nicht ins Ungewisse, sondern in die Hände unseres Herrn und Heilandes, der auch dort in der Tiefe war. Genau dort ist Gott zu finden. In Jesus ist Gott zu finden. Er ist ein Gott der Verlorenen, weil er sie retten und gewinnen möchte. Unterwegs mit Jesus, der sein Leben für uns geopfert hat, aber nun auch der unser Leben fordert. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, müssen wir in seiner Nachfolge auch unser Kreuz aufnehmen. Das heißt ja oft so, wir nehmen unser Kreuz mit und wandeln dem Herrn nach. Nachfolge besteht darin, dass wir diesem Wort vom Kreuz standhalten. Wir dürfen nicht darüber diskutieren, ja, so bist du gestorben und das für uns und warum und wieso, sondern dankbar annehmen, dass wir dem standhalten, du hast es getan, du hast uns erlöst, du bist für uns in den Tod gegangen, du hast das, dein Leben geopfert. Und nun forderst du auch unser Leben, indem wir dir nachfolgen. Das heißt, dass wir uns nicht drücken hin und wieder bei dem, was auf uns gelegt wird. Das soll in unserem Gedächtnis immer festgeschrieben sein. Gott hat sich in Jesus dieser Welt wirklich offenbart und preisgegeben. So ist Gott und er steht zu uns, zu den verlorenen Menschen, um sie zu retten. Aber Kreuzesnachfolge meint auch noch etwas ganz anderes. Denn hier hat sich tatsächlich der große Richter, der Richter dieser Welt, selbst für uns richten lassen. Kann man heute gar nicht begreifen. Ein Richter lässt sich selbst richten für das, was in dieser Welt geschieht. Da kennen wir doch eigentlich gar nicht mehr das, was wir früher mal waren und getan haben, immer noch weiter tun. Das geht nicht mehr. Denn das Kreuz streicht alles durch. Auch unsere Entfernung von Gott. Durchgestrichen. Jetzt ist Gott wieder da. Unsere Eigensucht, es geht nicht mehr um uns, sondern um Gott. Und wir sind in seine Gemeinschaft eingeladen. Unsere Verhärtung, Gleichgültigkeit in jeder Form, unseren Trotz, unsere ganze Art und Weise, unser Geltungsbestreben ist durchgestrichen. Jetzt gilt nur noch die Ehre Gottes. Paulus schrieb einmal an die Korinther, weil der eine dafür gestorben ist, so sind wir alle auch dem allen gestorben. Klingt komisch, aber das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Darum ist es auch sinnvoll, wenn ich mich selbst verleugne. Denn wer jemanden verleugnet, der sagt ja, ich kenne den Menschen nicht. Ich kenne den einfach nicht, von dem ihr redet. Und so sagt es Gott. Ich kenne den Sünder nicht mehr. Ich kenne jetzt einen anderen, einen neuen Menschen, der den Namen trägt, von dem ich das die Welt erobert habe, Jesus Christus. Ich brauche meinen Namen, den alten Sündernamen, nicht mehr zu kennen. Ich kann ihn neu jetzt bezeichnen, Gotteskind, Kind Gottes, Christ. Ich denke, das ist eine harte Zumutung für uns, das Leben verlieren um Jesu Willen. Ich gebe mein altes Leben auf, um jetzt neu für Jesus da zu sein. Schwerer kann es ja gar nicht von uns verlangt werden. Und doch haben schon viele in ihrem Bekenntnis zu Jesus auch ihr Leben tatsächlich geopfert, ihr Leben hingegeben. Ich könnte eine ganze Reihe von Menschen, die Märtyrer genannt werden, aufzählen, die für diese Sache wirklich ihr Leben gelassen haben. Wir haben einmal im Seniorenkreis darüber nachgedacht, über verschiedene Märtyrer. Aber ich möchte nur zwei nennen. Einmal den Pfarrer Bauer Schneider. Im KZ Buchenwald rief er immer wieder laut die Mütter zur Buße und bot ihnen auch Christi Gnade an. Durchs Gitter seiner Zelle rief er einmal seinen Kameraden Jesu Trostworte zu. Dafür erntete er Schläge und das Aufhängen am Fensterkreuz an den nach hinten gedrehten Armen. Es gab Essensentzug, Dunkelarrest und seiner Frau schreibt er, ich bin gesund und munter, der Gnade meines Herrn. Am 18. Juli 1939 starb der Herzkranke an einer falsch dosierten Spritze. Aber sein Sterben war ein Sieg Christi. So wird es ausgedrückt über diesen einen Menschen. Man könnte eine ganze Reihe aufzählen. Ich nenne noch Pfarrer Dietrich Bonhoeffer. Der bekennende Christ und Widerstandskämpfer sah den Auftrag der Christen in der Nächstenliebe und in einer ernsten Nachfolge des lebendigen Herrn und Christus, der in die Welt gekommen ist, um sie zu retten. Am 9. April 1945 wurde dieser treue Bekenner im Gefängnis Flossenbürg hingerichtet. Es gibt vieles, was er getan hat und worüber oder wozu er auch im Kampf stand, immer wieder das aufzurichten, dass wir ein Leben in der Gnade Gottes auch wirklich leben. Sein Kreuz aufnehmen. Ja, wo sind wir heute noch bereit, Jesu Kreuz aufzunehmen? Wir wollen in allem Vereinfachung. Hört man hier und da, es muss doch viel einfacher sein und nicht so schwierig. Wir wollen weniger Hürden, die wir überspringen müssen, weniger Berge, die vor uns liegen, zu beglimmen. Ja, und möglichst auch keine Bedingungen mehr hören. Man muss das und das tun, dann kann. Nein, wir wollen alles vereinbaren. Und die Jünger sollten sich damals darauf einstellen, dass es auch nicht einfach wird. Dass sie ihr Christsein gerade in diesem damaligen, wie Christus es nennt, abtrünnigen Geschlecht, in einem total verlorenen Geschlecht, in einer Umgebung mit anderen Glauben und auch verkehrter Lebensart, dass sie das bewähren müssen. Sie müssen sich darin bewähren in diesem Leben. Und das wird ja uns auch gesagt. Und da passiert es ganz leicht, dass man sich für Jesus auch manchmal schämte. Wir haben es bestimmt selbst auch erleben müssen. Irgendwo, sei es als Kind in der Schule oder auch im Beruf, im Leben mit anderen und Nachbarn. Wie weit reicht heute unsere Bereitschaft, mit Jesus unterwegs zu bleiben, hinauf nach Jerusalem, genau dahin unter denen, die uns verlachen, die uns vielleicht auch verspotten und verhöhnen? Wie weit reicht unsere Bereitschaft? An unserer Stellung zu dem, der sein Leben für uns gelassen hat, wird sich dann einmal entscheiden, wie sich dieser Menschensohn dann als Richter auch zu uns stellen wird. Über diesen Text habe ich als Jugendlicher schon sehr oft nachgedacht. Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen. Das sagt Jesus. Muss sich Jesus für uns schämen, vor dem lebendigen Gott, vor seinem Vater? Wer sich heute nicht auf ihn berufen will, wird auch keinen haben, der sich dann vor Gott für ihn einsetzt. Da kommt noch ein Satz. Wer sein Leben jetzt erhalten will, wird dann das ewige Leben bei Gott verlieren. Wir freuen uns über das verheißene ewige Leben und über das zugesprochene Leben auch bei Gott. Wenn ich mein eigenes behalten will, so wie ich immer war, werde ich das andere, das ewige Leben, nie bekommen. Denn als Christen sind wir unterwegs mit Jesus, mit einem, der sein Leben für uns geopfert hat. Mit einem, der aber auch unser Leben einfordert, dass wir jetzt für ihn leben, mit ihm leben. Und ein drittes, ein, der sein Leben, das ewige Leben oder das wahre Leben uns schenkt. Wir sind unterwegs mit einem, der uns das wahre Leben schenkt. Das klingt alles so kompliziert und ist doch wirklich im Glauben ganz einfach. Es ist einfach anzunehmen. Ich muss nicht irgendetwas tun oder leisten, sondern das, was Jesus für mich getan hat, annehmen. Im Glauben annehmen. Denn Jesus fordert nicht nur, sondern beschenkt uns. Und er beschenkt uns mit dem ewigen Leben, mit einem Leben, das Bestand hat. Und da kann alles jetzt in unserer Zeit kaputt gehen, kann es drunter und drüber gehen. Aber das Leben, was Gott uns schenkt, das hat Bestand, das wird bleiben. Unser Verlust wird also zum Gewinn. Da, wo ich mich selbst verleugne, werde ich etwas bekommen, dass ich reich werde. Man opfert sich und wird reich dabei. Man gibt sich hin und findet sich wieder. Man ist für andere da und die Freude kommt ins eigene Leben zurück. Man lässt den eigenen Ruhm und die Ehre und findet sich aber bei Gott viel mehr geehrt und angenommen. Ihr Lieben, das alles kann aber wirklich nur im Glauben, im Vertrauen zu dem, mit dem wir unterwegs sind, auch erfahren werden. Man muss sich eben schon mit Jesus auf den Weg begeben. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber doch Schaden nimmt an seiner Seele? Man muss sich das mal überlegen. Es könnte hier einer sein, der wirklich alles Kreuz dieser Welt sich erspart. Immer wieder, denn es gut geht, indem er Erfolg hat auf der ganzen Linie, indem er vor Gesundheit strotzt, vielleicht auch durch reichlich Sport und ernsthafter Diät. Und dann sich auch noch alles leistet, was sein Herz begehrt. Aber am Ende muss er doch diesem einen, dem lebendigen Gott gegenüberstehen, der ihm seine Seele geschenkt hat. Und die möchte Gott wieder zurück. Womit könnte er diese Seele dann auslösen? Mit all dem, mit Gesundheit, Ruhm und Ehre, mit all dem Geld? Es wäre nichts imstande dafür. Echtes Leben, das seinen Namen auch verdient, gibt es nur bei Gott. Und das auch nur unter dem Ja zu uns, unter Gottes Ja zu uns, dass er Ja sagt zu uns, zu dir und mir. Und das ist kein launisches Ja, dass er einmal sagt, ja und okay. Nein, das ist dieses Ja, das alles Verkehrte an uns wirklich nicht auf die leichte Schulter genommen wird, sondern beiseite geschoben. Das gnädige Ja Gottes, das, was auf dem Einsatz von seinem Sohn beruht, auf seinen Tod am Kreuz. Und da hat Gott, in Jesus Christus den ganzen Konflikt zwischen Menschen und sich ausgeräumt. Ich denke, allein nur darauf beruht das, was wir Heil nennen, was wir Heilung nennen, was wir Rettung nennen. Allein nur darauf, das, was Gott getan hat und nicht, was wir noch tun müssen. Für uns, ja, nur noch der Ruf, kommt hinauf, geht mit Jesus. Wir werden unterwegs sein mit dem, der sein Leben für uns geopfert hat. Wir werden unterwegs sein mit dem, der unser Leben einfordert, dass wir es ihm schenken in der Hingabe, in ganzer Liebe. Und wir werden unterwegs sein mit dem, der uns dann das ewige Leben schenkt. Und da ist das Kreuz aufnehmen nicht ausgenommen, sondern Vertrauen zu dem, der vor uns geht, dem wir nachfolgen. Und das mit großer Freude. Ich hoffe es, dass es uns immer wieder neu gelingt, jeden Tag mit dem unterwegs zu sein, der uns das Leben schenkt. Amen.